Vergessen heißt Verrat. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace im Tofu, dem Podcast, der Visionen nicht scheut. Heute vor 80 Jahren hat die Rote Armee, also am 27. Januar 1945, das größte Konzentrationslager der deutschen Nationalsozialisten befreit. Doch was sich den russischen Soldaten für ein Bild bot, das lässt sich in Worten nicht beschreiben. Um es richtig zu verstehen, muss man ein wenig ansehen, was die Monate zuvor geschah. Die verteufelten Russen, wie sie es heute zumindest werden, waren die letzte Brandmauer gegen den Faschismus. Solange der Feldzug gegen Russland dauerte, der übrigens 20 bis 40 Millionen Tote unter der russischen Bevölkerung forderte, so genau weiß man es nicht, waren ja nur Russen, sowohl Zivilpersonen als auch Militärs, wurde vom Westen wohlwollend hingenommen. Denn schließlich mussten sie dann nicht selbst gegen den Realsozialismus und Stalin einschreiten. Doch dann wendete sich das Blatt. Die deutsche Armee wurde nach und nach zurückgedrängt. Das war der Moment, in dem die anderen alliierten Mächte, die bis dahin von Hitler und seiner Wirtschafts- und Kapitalismushörigkeit profitiert hatten, endlich ihre Hintern hochbekamen. Mitte 1944 war es, dass sie sich in den Krieg einmischten und es dann großartig darstellten als Sieg gegen Hitler. Ging es tatsächlich je darum, Hitler zu besiegen? Keine Spur. Die einzige Motivation, sich nun doch noch wichtig zu machen, war die Angst vor einer Bolschewisierung Europas. Dass es jetzt möglich ist, dass sich zum Beispiel die US-Amerikaner zu Helden gegen den deutschen Faschismus hochstilisieren, ist ein Meisterwerk der Propagandakunst. Tatsache bleibt, dass es die Russen waren, die in diesem Krieg den höchsten Blutzoll erbrachten, die zusehen mussten, wie ihre Familien hingeschlachtet, die Häuser niedergebrannt wurden. Das oft für ein paar Kartoffeln. Wenn die Menschen noch drinnen waren in den Häusern, Pech gehabt. Dennoch steht immer wieder die Diskussion im Raum, dass die Denkmäler und Mahnmale für die russische Armee geschliffen werden sollten, wohl um dem Faschismus dieser Tage das Feld ganz zu überlassen. Aber zurück in das Jahr 1944. Je näher die Rote Armee rückte, je mehr absehbar wurde, dass die Deutschen den Krieg verlieren würden, desto kopfloser wurden sie. Geplant war, alles und alle zu vernichten. Was oder wer Zeugnis für die grausamen Vernichtungslager ablegen könnte. Warum sie das wohl tun wollten, wenn es doch nicht schlimm war, was dort geschah? Oder haben die Nazis zuletzt doch noch ihr Gewissen entdeckt? Ganz und gar nicht. Aber sie waren und sind wehleidige, jammernde Opportunisten, die sich dem, was sie getan haben, nicht stellen wollten und wollen. In Auschwitz, in dem Lager, das von Rudolf Höss geleitet wurde und in dem während dieser Jahre geschätzt 1,1 Millionen Juden, aber auch Tausende Sinti und Roma, Widerständige etc. umkamen, wollte man zunächst alle verbliebenen InsassInnen vernichten, was aber nicht mehr möglich war. So schickte man die gehfähigen und auf einem Marsch möglichen Menschen gegen Westen. Diese Märsche, die von Kopflosigkeit gekennzeichnet sind, gingen als Todesmärsche in die Geschichte ein. Die Menschen mussten sich in Blocks aufstellen. Man muss bedenken, es handelte sich durchweg um Menschen, die dem Tod näher standen als dem Leben. Ausgemergelte, ausgezerrte Gestalten in dünner Kleidung mussten sie bei Wind und minus 15 Grad den Marsch antreten. Wer sich auf die Seite setzte, um sich auszuruhen, wurde von den Esslern, die den Zug begleiteten, erschossen. Wer vor Erschöpfung umfiel, wurde erschossen. Nach vielen Stunden Marsch mit einer Ration von 400 Gramm Brot, 50 Gramm Margarine und etwas Wurst wurde ein Teil auf Waggons verfrachtet, Tausende zusammengepfercht in offenen Waggons, die nur für wenige Hunderte gedacht waren. So zusammengestellt, dass man sich nicht bewegen konnte. Und der scharfe, kalte Wind durchpfiff. Wer zu fliehen versuchte, wurde erschossen. Es hatte den Anschein, als wollten die Nazis auf ihrem Weg in den Untergang noch so viele wie möglich mit sich reißen. Tausende Menschen wurden über die Landstraßen, verschneite eisige Landstraßen und durch Dörfer getrieben. Das kann natürlich nicht ungemerkt geschehen. Die Bevölkerung, die das sah, mussten doch irgendwie reagiert haben. Aus dem ersten Bericht, den ich las, ging hervor, dass die ortsansässige Bevölkerung sich einfach in ihren Häusern verbarrikadiert hatte und sich nicht um das scherte, was da geschah. Das würde generell passen. Lieber nicht sehen, wenn jemand misshandelt wird. Geht mich ja nichts an. Und wer weiß, was ich für Konsequenzen zu tragen habe, vielleicht werde ich ja doch auch erschossen. So halten wir es auch heute noch. Doch aus einem Bericht erfuhr ich, einem anderen, dass die Unterwürfigkeit gegenüber der SS so weit ging, dass diese Menschen die Gefangenen noch beschimpften, niedermachten und ihnen nicht etwas zu essen oder zu trinken gaben, wenn sie darum flehten, sondern den Angehörigen der SS, der Herrenrasse, die im kopflosen Wahn die Generalvernichtung inszenieren wollten. Tausende Menschen waren fortgeführt worden, doch es blieben auch noch Tausende zurück im Lager. Diejenigen, die zu schwach waren, um zu gehen. Zu schwach, um das Lager zu verlassen. Sie wurden von der sogenannten Herrenrasse einfach sich selbst überlassen. Wahrscheinlich dachten diese, dass sie, ganz ohne Verpflegung, innerhalb der nächsten Tage alle sterben würden, so dass tatsächlich niemand mehr Zeugnis ablegen könnte. Doch es überlebten genügend, um zu erzählen, das Grauen, die Misshandlungen, die Erniedrigung und die Ausbeutung. Die selbsternannten Herrscherinnen, Frauen waren oft genug ebenso, wenn nicht noch brutaler. Ein Beispiel wäre eine gewisse Ilse Koch, die Ehefrau des Kommandanten von Buchenwald, aber das nur nebenbei. Die sich damit im Recht fühlten, die ihnen Ausgelieferten und vom Recht gedeckt alles antun konnten, was ihre kranke Fantasie ersann. Die Rote Armee fand Leichenhaufen vor, Säcke voll mit Gold und Haaren, Kleider und andere Habseligkeiten, die die Nazis in deutscher Gründlichkeit sortieren und magazinieren ließen. Sie fanden die Vernichtung und auch noch Aufzeichnungen, denn die Fliehenden hatten nicht alles zugrunde richten können. Auschwitz gehört sogar zu den Konzentrationslagern, die recht gut dokumentiert sind. Nicht zuletzt, weil der Lagerkommandant Rudolf Höss dem Befehl des Richters beim Prozess genügetuend eine genaue Schilderung der Vorkommnisse niederschrieb. Ein über 200 Seiten umfassendes, detailliertes Machwerk des Grauens. Wenn es nicht so bitter wäre, hätte es schon beinahe etwas Komisches, wenn man bedenkt, dass dieser ausführliche Bericht genau demselben Umstand geschuldet ist, wie die Ausführung der Tätigkeit als KZ-Leiter. Die rigide, menschenverachtende Erziehung, die darauf abzielte, und es ist ihnen bei vielen auch gut gelungen, Menschen zu brechen und zu emotionslosen BefehlsempfängerInnen zu machen. Immer wieder kommt im Bericht von Rudolf Höss vor, dass er keine Emotionen zeigen durfte, weil er genau wusste, dass ihn alle anderen beobachteten. Aber das nur nebenbei. Zumindest zieht sich dies, die Unterwerfung unter die Befehlsgewalt, wie ein roter Faden durch die Prozesse, bis hin zu dem von Adolf Eichmann. Die Angabe, nur Befehle befolgt und keine Wahl gehabt zu haben, quasi ein kleines Rädchen im System, von dem natürlich keine und keiner wusste, dass es so schlimm werden würde, ist evident. Wenn also jetzt wieder danach gerufen wird, Kinder mit jener Art der schwarzen Pädagogik, der totalen Entmündigung zu beglücken, ist es ein Ruf nach Faschismus, nach Eliminierung aller Elemente, die nicht in den Volkskörper passen, und um willige Werkzeuge zu züchten, die dies alles hinnehmen, mehr noch, diese Anforderungen übertreffen, um vor den Befehlsgebern gut dazustehen. Oder zumindest keine Bestrafung zu erfahren. Die Massen sind demzufolge niemals schuldig Und doch ist jede und jeder Einzelne dafür zur Verantwortung zu ziehen, dass dies geschehen konnte. Vereinzelt haben sich mutige Menschen gewehrt, aber es waren zu wenige, um das System zu erschüttern. Eine Minderheit, die profitierte, die wohl auch endlich aus der Bedeutungslosigkeit ihres Lebens gerissen wurden, machte mit. Tatsächliche Verbrecher, die ihren Aggressionen plötzlich ungestraft freien Lauf lassen konnten. Mehr noch, die dafür auch noch gelobt wurden. Dem stand die schweigende Mehrheit gegenüber, die angeblich einfach nur ihr Leben weiterleben wollten und die sich in jedes System gefügt hätten, ganz gleich, wie viele Opfer es erforderte. 80 Jahre ist es her, heute auf den Tag genau, dass die Soldaten der Roten Armee das Lager von Auschwitz betraten und die kümmerlichen Überreste menschlicher Wesen vorfanden. Zu diesem Bild hatten Jahre der faschistischen Terrorherrschaft geführt, in der offenbar wurde, zu welchen Grausamkeiten der Mensch fähig ist. Wenn wir heute davon sprechen, daran denken, wenn wir die Berichte lesen, womöglich auch das Lager selbst besuchen, das wie viele andere nun ein Museum ist, dann geht es nicht darum, Schuld zuzusprechen. Denn an diesem Verbrechen ist niemand mehr direkt schuldig. Alle sind mittlerweile tot. Nein, darum geht es nicht. Auch wenn die GegnerInnen einer Erinnerungskultur dies gerne behaupten. Aber wiederum, um davon abzulenken, dass es wichtig ist, zu erinnern, dass der Mensch letztlich eine Bestie ist, wenn er gelassen wird. Dass wir wissen, wie es dazu kam und uns von Anfang an entgegenstellen, wenn es in solcher oder ähnlicher Form wieder passiert. Und es gibt etliche Parallelen, die nicht übersehen werden dürfen, beziehungsweise immer wieder angesprochen werden müssen. Die gehen von einer gewissen Geisteshaltung aus, die nach dem Krieg und dem Ende der Nazi-Diktatur angeblich verschwunden war. War sie es tatsächlich? Hierbei muss man zwischen der Geschichte in Österreich und Deutschland unterscheiden. Österreich hat es tatsächlich geschafft, sich, das arme kleine Hascherl, so darzustellen, als wäre es tatsächlich ein unschuldiges Opfer. Als hätten nicht genügend Kräfte auf den Faschismus hingearbeitet und sukzessive alle Gegenstimmen ausgeschaltet. Unausweichlich und überfallsmäßig, hieß es, was schon der erste Treppenwitz der Geschichte war und ist. Österreich war eifrigst im rechten Sinne tätig. Dann war die Okkupation und danach wollte keiner mehr dabei gewesen sein, als die jüdischen MitbürgerInnen erniedrigt und vorgeführt wurden. Die Aufnahmen sprechen dagegen. Das Schöne am Opfersein ist, dass wir uns befreien ließen und bereits 1955 Staatsvertrag plus Neutralität erhielten. Der Faschismus war jedoch tief verwurzelt und blieb es. Nur weil man die Nazi-Uniform gegen den Trachtenjanker tauschte, hieß das nicht, dass sich an der Einstellung was änderte. Sie waren da, um zu bleiben. Unverbesserlich und ehrlich, es schien auch nicht viel Wert darauf gelegt zu werden, etwas zu verbessern. Dennoch musste man mit diesen störrischen Faschisten irgendwo hin. Mit der Gründung der VDU, dem Verein der Unabhängigen, durch zwei SS-Größen fanden diese eine politische Heimat. Diese Nachfolgepartei der NSDAP wurde späterhin zur FPÖ, einer identitären Partei, wie sie sich selber nannte und nennt, die allerdings lange Zeit in der Bedeutungslosigkeit herumtümpelte und ab und an für eine Koalition herhielt, weil sie mit dem mageren Prozentanteil nicht viel Schaden anrichten konnte. Das änderte sich mit dem ersten großen Opportunisten und Populisten dieser Partei, der es tatsächlich schaffte, mit seinen feinen Antennen für die Themen, die für einen Wahlsieg sorgen können, zu punkten. Von Anfang an standen die bösen AusländerInnen auf der Agenda. Und das wurde kontrastiert mit der gesunden Beschäftigungspolitik im Dritten Reich. Tatsächlich muss man nur ein wenig warten, dann offenbart sich bei jedem FPÖ-Politiker bzw. jeder Politikerin die eigentliche Gesinnung. Jörg Haider starb praktischerweise, bevor offenbar wurde, dass er Kärnten in den Ruin getrieben hatte, so dass er noch heute vielen als Held gilt. Doch das menschenverachtende, sozialvernichtende Gedankengut, das die Rechten auszeichnet, zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Partei. Regelmäßig werden Menschen als Sozialschmarotzer diffamiert, Medien als Systemhuren und versprochen, dass die guten ArbeiterInnen vor den Arbeitsunwilligen geschützt werden, während in Wahrheit soziale Leistungen zurückgefahren werden zugunsten der Protektion des Großkapitals. Werden Medien und NGOs diffamiert und die protegiert, die nach Parteidoktrin arbeiten. Spannend daran ist, dass alles offen liegt und trotzdem die Menschen, die von den Faschistinnen verachtet werden, diese hofieren, sodass sie ihren eigenen Untergang wählen und wahrscheinlich aus allen Wolken fallen, wenn sie sehen, wie sehr sie beschnitten werden. Das Perfide ist dieser Weg der kleinen Schritte. Das bedeutet, dass zunächst manche Bevölkerungsgruppen skeptisch ins Auge gefasst werden, dann wird angedeutet, dass sie dieser oder jener Vergehen schuldig sind, bis das offen ausgesprochen wird. Doch mittlerweile dringt die Realität nicht mehr durch. Zu oft wurde es wiederholt und weitergegeben und aus einer scheins relativ harmlosen Infragestellung wurde eine Gewissheit. So wird aus einem »Man wird ja wohl noch fragen dürfen« ein »Wir haben es ja immer schon gewusst«, wogegen kein vernünftiges Argument mehr ankommt. Es hat funktioniert und funktioniert schon wieder. Deshalb ist es von absoluter Dringlichkeit, an Tagen wie diesen derer zu gedenken, die einem Verbrechensregime sondergleichen zum Opfer fielen, aber auch des Weges, der dorthin führte, um noch rechtzeitig Einhalt zu gebieten, wenn dieser wieder eingeschlagen wird. Und er wurde bereits eingeschlagen. Doch noch ist es nicht zu spät. Wir müssen gegen eine Ideologie stark sein, die menschenverachtender nicht sein kann. Wenn wir erst ungarische Verhältnisse haben, ist es wahrscheinlich zu spät. Wenn Medien gleichgeschaltet sind, Menschen, die sich kritisch äußern, zum Schweigen gebracht werden, wie es in Ungarn der Fall ist, ist es zu spät. Deshalb muss es jetzt sein. Wenn wir nicht die sein wollen, die die Türen verschließen und die Augen vor den Gewaltexzessen der sogenannten Volksfreunde, dann müssen wir laut und deutlich sein. Auch um denen, die meinen, mit dieser Ansicht alleine zu stehen, zu zeigen, wir sind viele, mehr als wir denken. Wenn wir uns nicht zeigen. Noch ist es möglich, sich zu zeigen und dazu zu stehen, damit es erst gar nicht so weit kommt, dass die kritische Zivilgesellschaft sich nicht mehr zeigen kann und sich nicht mehr Gehör verschaffen kann. Wir müssen aufstehen und laut sein, solange es Zeit ist. Wir stehen zusammen gegen Faschismus, Rassismus, Sexismus und jeglicher Form von Ausgrenzung und Unterdrückung. Für jene Gemeinschaft, in der jede und jeder einen Platz findet, die Würde unangetastet ist und sich entfalten darf. Denn dies ist Grundvoraussetzung für eine Welt voller Love, Peace and Tofu. Ich freue mich, wenn du diese Episode bis zum Ende gehört hast und lade dich ein, mir zu schreiben, entweder in einem Kommentar oder eine E-Mail an hello@novelsforyou.com. Hör wieder rein, wenn es heißt, hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Visionen nicht scheut.